es würde uns mehr als gut anstehen, auch strategisch da drauf zu schauen. Denn wenn man sich die Krankenhausreform genau betrachtet, dann hat Herr Lauterbach die Polikliniken bereits angelegt. Und zwar in seiner Strukturreform. Und dann muss sich natürlich, auch wenn wir als Zahnärzte meinen, so eine Art extraterrestrische Position zu haben, also ganz alleine auf einer Umlaufbahn zu sein, dann müssen wir uns fragen, welche Konsequenzen hat das? Denn es wird Konsequenzen haben für die hausärztliche Versorgung wie auch für die fachärztliche Versorgung in der ambulanten Schiene. Ich persönlich finde, dass die AS-Akademie definitiv eine Erfolgsgeschichte ist.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder wichtig werden können.
Wir sprechen ja in unserem Podcast oft über Praxis- und Laborführung, über Niederlassung, Mitarbeiterführung und diese ganzen Themen drumherum. Aber Zahnarztpraxen und Labore agieren in Deutschland ja nicht im rechtsfreien oder leeren Raum. Wir haben eine gesetzliche Krankenversicherung, eine private Krankenversicherung und die Beihilfe von Bund und Ländern. Und das alles ist natürlich umfassend in Gesetzen und Verordnungen schön bürokratisch geregelt. Und weil zudem das Geld ja immer knapp ist, gerade in der gesetzlichen Krankenversicherung, wird auch ständig etwas daran geändert. Oder es wird nichts geändert, wie zum Beispiel bei der Gebührenordnung für Zahnärzte.
Uns Juristen geht die Arbeit damit nie aus. Die Bürokratie wächst und gedeiht und wer glaubt, eine Behörde wird abgeschafft, der irrt sich, es kommen zwei oder drei neue. So war es in den letzten Jahren und ich bin sehr skeptisch bei den Vorhaben der Parteien, ob der Bürokratieabbau, der tatsächlich dringend notwendig ist für unser Land, gelingt. Aber es ist wirklich eine sehr komplexe Konstruktion, ein Geflecht gesetzlicher Vorgaben, mit dessen Auswirkungen die Zahnarztpraxen und Labore dann arbeiten müssen. Dazu kommt die Selbstverwaltung mit Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung und den Zahnärztekammern und auf der Zahntechnikseite mit den Innungen. Der Berufsstand mischt also selbst mit bzw. übernimmt für den Staat Aufgaben. Sich da zurechtzufinden ist für den Berufsanfänger schwierig.
Ja, und nicht nur für den. Denn in den vergangenen 20 Jahren lief das mit der Gesundheitspolitik für die Zahnärzte im Großen und Ganzen recht gut und auch für die Praxen. Aber seit der Corona-Pandemie und dann spätestens mit dem Amtsantritt von Karl Lauterbach als Gesundheitsminister ist da anscheinend schwer der Wurm drin. Man wird den Eindruck nicht los, dass da jemand unbeeindruckt von der Realität sein ideologisches Ding durchziehen will. Gegen die niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte. Die Standespolitik versucht dagegen zu halten, aber kann sie das überhaupt? Das wollen wir heute mit einem Gast diskutieren, der sowohl die ärztliche Seite als auch die Standespolitik gut kennt und als Journalist und Publizist die Gesundheitspolitik seit vielen Jahren begleitet. Unter anderem als Kolumnist für Quintessenz News, das freut mich natürlich besonders, und früher als Chefredakteur der ZM. Herzlich willkommen, Dr. Uwe Axel Richter.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich wirklich, als Gast in eurem Podcast zu sein. Ja, und dann gleich mal mit einem Gedanken aus deiner Einleitung einzusteigen. Ja, es lief in der Tat in den Praxen in den letzten 20 Jahren gut. Kommt drauf an, welchen Filter man anlegt. Legt man den Filter an finanzielle Situation und die Akzeptanz der Patienten, dann ein eindeutiges Ja. Ja, es lief gut. Bei den anderen Aspekten, die du schon erwähnt hattest oder die heute schon erwähnt wurden, habe ich da so meine Zweifel, ob es wirklich gut lief. Denn es ist ja nicht erst seit gestern so, dass die Politik mit mehr oder minder erratischen Eingriffen in das Gesundheitswesen tätig ist. Und das war schon lange vor Lauterbach der Fall.
Lieber Uwe, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir beide haben uns auf einer Fortbildungsveranstaltung kennengelernt und, wie ich meine, auch schätzen gelernt. und haben an dem Abend schon sehr intensiv die aktuellen Themen der politischen Landschaft in der dentalen Welt besprochen. Irgendwie scheint momentan alles auf einmal auf die Praxen und auch Labore einzuprasseln. Da ist der Fachkräftemangel, die fehlenden Praxisnachfolgerinnen und Nachfolger, unterversorgte Regionen, da stehen überversorgte Zentren gegenüber, steigende Kosten, eine völlig veraltete GOZ. Dann kommt die neue, moderne Digitalisierung auf die Praxen, die Telematik-Infrastruktur und dann noch eine gefühlt irrationale Gesundheitspolitik. Ist das wirklich so? Oder waren Entwicklungen, die uns jetzt zu schaffen machen, schon länger abzusehen? Haben Politik und Standespolitik da auch was verschlafen? Ich erinnere mich gut, dass wir vor vielen, vielen Jahren schon in einer Podiumsdiskussion darüber gesprochen haben, dass doch irgendwann mal ein Mangel auftreten wird, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der Zahnärztinnen und Zahnärzte in Rente gehen werden. Und damals hieß es von Seiten der Standespolitik, naja, wer soll denn das bezahlen? Aus den Budgettöpfen wird das nicht bezahlt. Und trotzdem ist mein Gefühl, möglicherweise haben da Politik und Standespolitik da was verschlafen. Wie siehst du das?
Also verschlafen finde ich mal per se immer einen guten Begriff. Ich finde nur, er trifft an dieser Stelle nicht ganz. Ich würde hier eher von einem aktiven Wegschauen reden. Schließlich sind die vielen Aspekte ja tatsächlich seit Jahren, um nicht zu sagen seit 2 Jahrzehnten bekannt. Fakt ist jedoch, die Reaktionszeit hätte deutlich beschleunigt werden können. Und das ist nicht nur eine retrospektive Betrachtung der Situation. Ja, es ist immer leichter, etwas zu betrachten, was in der Vergangenheit geschehen ist und zu sagen, ja, so und so wäre es besser gewesen. Doch zum Beispiel der Rückgang der Niedergelassenen, der Arbeitskräftemangel, die Veränderung in den Berufsvorstellungen des zahnärztlichen Nachwuchses, die waren doch alle bekannt. Jede Statistik, selbst auf solchen Portalen wie Statista, hat es doch gezeigt, wie die Zahlen sich entwickelt werden. Und wie oft haben wir das Thema Generation Y und dann auch natürlich nochmal Generation Z thematisiert? Aber wo wurden denn die Rückschlüsse gezogen? Zum Beispiel darauf, wie muss sich denn die zahnärztliche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Arbeitswelt ändern, um den Bedürfnissen und Wünschen der neuen Generation gerecht zu werden? Da haben wir eigentlich nicht viel getan, außer den Niedergelassenen die niedergelassene Praxis als Goldstandard zu erklären. Aber mehr haben wir nicht wirklich getan. Also insofern, so wie die Politik, wenn wir einfach mal kurz zurückschauen, uns in der Pandemie behandelt hat, ja, so behandeln sie uns halt auch heute letztendlich noch. Und auch das kann einen insofern dann nicht verwundern. Ich denke, dass der politische Stellenwert deutlich zum Ausdruck gekommen ist und verstehe insofern so manches Antichambrieren bei der Politik nun wirklich gar nicht.
Werbung. Erstklassige Dentalrestaurationen. Ganz easy. Mit der innovativen Ease-Class von VHF werden Sie Teil einer neuen Ära. Sie profitieren von erstklassiger Bearbeitungsqualität bei maximalem Bedienkomfort. Perfekt integriert in Ihren digitalen Workflow. Erfahren Sie mehr zur Ease-Class unter vhf.com.
Ja, bleiben wir mal bei der großen Politik. Gibt's eigentlich einen Plan von Karl Lauterbach? Hat er einen Plan oder Perspektiven? Also unterschwellig schon. Er tut ja immer so, als ob er in der Großen Koalition bei den gesundheitspolitischen Entscheidungen nicht dabei war und jetzt alles natürlich geändert werden müsste, weil ja alles versäumt wurde. Aber auch er war dabei und das, was er tut, hat, glaube ich, schon System, auch wenn er ständig was Neues ankündigt und gefühlt nie was fertig wird. Also auch das Cannabis-Gesetz ist ja nicht wirklich fertig. Wie beurteilst du das? Also wenn wir jetzt die große politische Linie sehen, womit kämpfen wir da oder womit müssen Standespolitik und dann am Ende die Praxen kämpfen?
Also letztlich haben sich ja die Veränderungen, die wir heute sehen, nicht mit Lauterbachs Amtsantritt ergeben, sondern bereits schon zu Zeiten von Ulla Schmidt. Immerhin war dort ja auch Karl Lauterbach ihr Staatssekretär. Und das Stricken von Gesetzen mit heißer Nadel ist irgendwie so zu einer Art, ja, wie soll ich sagen, Markenzeichen der deutschen Gesundheitspolitik geworden. Warum hat sich das so wenig ausgeprägt, zum Beispiel in dem Empfinden der Patienten. Ich denke, das liegt an der hohen Systemloyalität derer, die im Gesundheitswesen beteiligt sind. Dieses Gefühl, dass es sich um ein stabiles System, was sich kaum nachteilig für den Patienten und sein Versorgungserlebnis darstellt, dass sich das kaum verändert. Insofern ist es natürlich auch schwierig, Patienten ins Boot zu bekommen, wenn sie hier in unserem Sinne sich äußern sollen. Mit Lauterbach hat sich allerdings eine Dimension geändert in diesem ganzen Gesetzesgeschäft, nämlich, dass die Gesetze nicht nur mit heißer Nadel gestrickt werden und demzufolge häufig nicht ineinander greifen, sondern dass er dieses sogar parallel tut. Und parallel solche Gesetzeswerke zu bearbeiten, wie zum Beispiel die Krankenhausreform, ist schlichtweg eine Unmöglichkeit in unserem hochgeregelten System. Das führt aus meiner Sicht perspektivisch schon dazu, dass wir hier sehen müssen, dass die Gesundheitspolitik, so wie wir sie machen, auch Akutsysteme nicht nur verändern, sondern auch systemschädigend werden kann. Und das betrifft dann natürlich die Patienten.
In der Tat, das trifft auch meine Erfahrung. Die Zeit wird immer knapper für die Gesetzesvorhaben von Karl Lauterbach. Als Jurist, der dann mit diesen Gesetzen arbeiten muss, stelle ich dann fest, dass diese Gesetzesentwürfe und dann auch die Umsetzung oft unsauber sind und auch mit heißer Nadel gestrickt. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Wir haben einen enormen Behandlungsbedarf in Deutschland, was die Behandlung von Parodontalerkrankungen betrifft. Und in der Umsetzung, in der tatsächlichen Behandlung werden nur knapp 1-2% der gesetzlich versicherten Parodontose behandelt, obwohl der Behandlungsbedarf weit über 10% liegen soll und bei den über 60-Jährigen nach aktuellen Studien noch viel höher. Dann reagiert man und sieht dieses Problem, man ändert auch die entsprechenden Richtlinien, man vereinfacht die Abläufe in der PA-Behandlung, um viel mehr Patienten die Behandlung auch zugänglich zu machen. Und dann kommt der Gesetzesvorschlag, Budgetierung, wir machen einen Cut, wir machen ein Rasenmäherprinzip, was entsprechend auch umgesetzt wird. Ich habe Praxen dabei, die sind eine Einzelpraxis einer jungen Zahnärztin, behandlungsstark im Bereich Parodontose, Kürzungssumme für ein Jahr 2023 knapp 50.000 Euro. Das kostet tatsächlich fast die Existenz der jungen Zahnärztin. Das ist ein ganz konkretes Beispiel einmal. Wenn das so weitergeht, wage ich die Prognose, dass es immer schwerer werden wird, Zahnärzte für den Beruf zu begeistern. Wie wird das ausgehen? Ist das ein Teil? Ist das eine, ja, ich meine, es kann doch nicht gewollt sein von der Politik, dass solche Ergebnisse am Ende dabei rauskommen. Wie siehst du das?
Also generell ist die Situation aus meiner Sicht rational nicht nachvollziehbar. Alles spricht gegen das derzeitige Vorgehen der Politik. Es ist ja nun mal nicht so, dass wir hier vor einer Situation stehen, die uns über Nacht getroffen hat, sondern wir stehen vor einer Situation, die wir mit offenem Auge, und mit wir meine ich nicht nur die zahnärztlichen Institutionen, beileibe nicht, die wir mit offenem Auge im Sinne der Konsequenzen in Kauf nehmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehe ich wirklich in Teilen fassungslos davor und kann es mir nicht erklären, warum wir hier so schlecht letztendlich auf die Gegebenheiten reagieren. Schlecht heißt, wir sind weder aktiv an der Beseitigung dieser Probleme tätig, noch sind wir dabei, dass wir für unsere jungen Kollegen ein attraktives Berufsumfeld versuchen zu erhalten. Finde ich nicht nachvollziehbar. Und was sich hier vielleicht so ein bisschen wie inhaltliches Gestammel anhört, es ist es ja letztendlich auch. Wir sehen die Probleme, wir sehen mögliche Lösungen, aber sie werden nicht auf den Weg gebracht.
Da kommt ja nun auch noch dazu, abgesehen davon, dass sie nicht auf den Weg gebracht werden, da kommen wir vielleicht nochmal gleich zu, da kommt auch noch dazu, dass selbst der Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses jetzt beklagt, dass diejenigen, die Versorgung gestalten sollen, gesetzlich vorgesehen gestalten sollen, nicht gehört werden, wenn Versorgung verändert wird. Na, er hat sich da bitter beklagt auf dem Deutschen Ärztetag und hat gesagt, es wäre ja schön, wenn man mal mit uns reden würde. Wir haben ja Lösungen erarbeitet und wenn man diese Lösungen vielleicht auch mal prüft, bevor man sie rundweg ablehnt, das ist ja auch passiert. Jetzt haben sich ja die sogenannten Leistungserbringer, wie das immer so schön heißt im Bürokratendeutsch, also die Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und auch Krankenhäuser, gemeinsam öffentlich gegen die Politik des Bundesgesundheitsministers positioniert. Das war schon ein Novum. Sie waren jetzt schon zum zweiten Mal in der Bundespressekonferenz und auch das ist etwas Besonderes, weil da kann man nicht einfach so hingehen, da muss man eingeladen werden. Also die Presse, in Berlin muss es für wert erachten, dass dieses Thema das Forum bekommt. Beim ersten Mal gab es ja dann auch eine große Beachtung für diesen Auftritt. Beim zweiten Mal hat der nicht unclevere Karl Lauterbach eine eigene Veranstaltung dagegen gesetzt, die dann besser gelaufen ist. Aber nun treten sie gemeinsam auf und dann denkt man ja, das geht jetzt so weiter. Aber dann macht jeder seine eigene Kampagne. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf der einen Seite und bei den Zahnärzten die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die Bundeszahnärztekammer und dann auch noch der Freie Verband. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat für ihre neue Kampagne dem Vernehmen nach eine siebenstellige Summe eingesetzt. Tenor war damals ja, die Bürger würden Lauterbachs Änderungen an den Versorgungsstrukturen hin zu einer Art National Health Service wie in Großbritannien nicht wollen. Und es stünden jetzt auch Wahlen an, man könnte also Druck ausüben. Aber zum einen, wie bekommt man Druck auf die Politik, wenn man sich dann wieder nach gemeinsamen Auftritten in Einzelaktionen zerlegt? Und zum anderen, bekommt man die Wähler, die Patienten wirklich als Wähler ins Boot? Du hast das ja vorhin schon etwas in Frage gestellt, ob das möglich ist, dass die Patienten tatsächlich sich ins Boot holen lassen und von ihrer Seite aus Druck auf die Politik machen. Und das wäre ja der stärkste Hebel, den man eigentlich von Seiten der Ärzte und Zahnärzte hätte.
Nun, ich hatte ja vorhin schon die Systemloyalität der Beteiligten erwähnt, die eben nicht dazu führt, dass der Patient ein schlechtes Versorgungserlebnis hat. Es ist also zu fragen, in welches Boot wollen wir denn den Patienten eigentlich holen? Es kann doch dann nur ein Parteienboot sein. Und wenn ein Parteienboot Boot gemeint ist, würde das ja voraussetzen, dass eine Partei auch ein besseres Angebot an den Wähler macht als das, was wir jetzt haben. Das ist nun bei keiner Partei zu sehen. Und letztendlich ist es ja die Frage des Leidensdruckes bei den Patienten, dass die ihre Wahlentscheidung von der Verschlechterung ihrer Versorgungserfahrung abhängig machen. Und selbst dann, wenn man es einmal auf die etwas theoretischere Ebene hebt und schaut, wie läuft das in den anderen Ländern, welcher Patient kann sich überhaupt vorstellen, was der NHS ist? Und was es bedeutet, dort Patient zu sein. Keiner kann das, denn letztendlich sind hier die eigenen Erfahrungen führend. Also der Fakt ist aus meiner Sicht, dass Patienten vor allen Dingen, also die Mehrzahl der Patienten bei aller Umständlichkeit und bei allen Friktionen im System, dieses nach wie vor noch gutieren. Und deswegen ist der Versuch, mit den Patienten Politik zu machen, jedenfalls auf diesem Wege, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Er ist dann nicht zum Scheitern verurteilt, wenn man in der Lage ist, die Patienten in eine Art und Weise aufzuklären, dass die, sage ich mal, im Sinne der nicht nur einer Gesundheitskompetenz, die ja auch in Deutschland mehr als schlecht ist, sondern hier im Sinne einer Systemkompetenz verstehen, was hier abgeht und was sie eigentlich am liebsten haben wollen. Das wird, ohne dass man da großartig ein Prophet sein muss, so ausgehen, dass die Patienten das alte System behalten wollen.
Ja, das sehe ich auch so. Aber siehst du denn in diesen Kampagnen, die von der KBV ist ja jetzt ein bisschen anders gestrickt als die üblichen Protestkampagnen, siehst du in diesen Kampagnen eine Chance, dass die Patienten da eine Aufmerksamkeit bekommen, dass sich da was verändern wird und dass ihnen Versorgung verloren geht? Oder geht das unter in der Masse der Botschaften, die auf die Patienten einprasseln?
Also wenn wir von den Kampagnen und jetzt sollten wir vielleicht einfach dann mal von der KZBV-Kampagne Zähne zeigen reden, wenn wir von dieser reden und dort den einen Strang mit dem direkten Fokus auf die Versorgung der Parodontitis-Patienten legen, dann muss man sagen, ja, so eine Kampagne funktioniert. Sie funktioniert deshalb, weil, unterstellt die Statistiken stimmen, wir nun mal eine hohe Millionenanzahl in Deutschland an Patienten und demzufolge Betroffenen haben. Sie funktioniert dann nicht, wenn die Aktivierung der Patienten die ja nun mal nicht über die KZBV erfolgen kann. Und die Kampagne war ja auch so konstruiert, dass sie über die Niedergelassenen vor Ort funktionieren sollte oder geleistet werden sollte. Wenn diese eben in nicht ausreichendem Maße an die Patienten gebracht wird. Da muss man einfach ganz klar sagen, dass hier der Versuch mittels der niedergelassenen Zahnärzteschaft einen gewissen Druck auf die Patienten auszuüben. Und Druck kann man ja auch bitte positiv verstehen. Es muss nicht alles immer nur negativ sein, wenn das Wort Druck auftaucht. Druck auszuüben, dass dieser im Sinne der Aktivierung, sagen wir es einmal so, verbesserungswürdig ist. Der Erfolg bei den Kollegen war im Sinne des Mitmachens nicht so, wie es denn wünschenswert gewesen wäre. Wir dürfen aber auch eines nicht vergessen, gleichzeitig war die Diskussion rund um die Budgetierung und wir dürfen zweimal raten, welches Thema denn bei Zahnärzten im Vordergrund gestanden hat zu diesem Zeitpunkt. Natürlich die Budgetierung und weniger die Parodontitis-Behandlung, die entsprechend in der neuen Form vom Gesetzgeber massiv beeinträchtigt wurde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, man kann Patienten ins Boot bekommen. Das setzt aber voraus, dass sie eine persönliche Betroffenheit haben und man eine Lösung dafür anbieten kann.
Ja, lieber Uwe, anknüpfend an die Frage von Marion interessiert mich auch noch Folgendes. Nach meiner Beobachtung ist ja nicht wenig Geld im Gesundheitssystem. Möglicherweise sind ja die Finanzströme nicht optimiert. Nehmen wir mal nur den Krankenhausbereich raus und da schauen wir auf knapp 2000 Krankenhäuser in Deutschland der Regelversorgung, wonach entsprechenden Untersuchungen möglicherweise nur eine Zahl von 800 bis 1200 tatsächlich notwendig wären. Würde man also diese Häuser einsparen, hätte man Milliardenbeträge zur Verfügung, um sie im Gesundheitssystem anders zu verteilen. Dass das politisch schwer, fast unmöglich ist umzusetzen, haben wir in der Pandemiezeit erlebt, wo wir alle dankbar und froh waren, dass in der Nähe zu den entsprechenden Orten auch Krankenhäuser waren. Aber wirtschaftlich gesehen ist das eine nahezu fast nicht mehr hinzunehmende Überversorgung. Frage, und jetzt kommt da der Punkt, ich erlebe keine Querdiskussion unterhalb der Leistungserbringer. Warum spricht man von Seiten der Niedergelassenen nicht diesen Punkt auch mal an, um zu sagen, muss der Gesetzgeber auch nicht mal dahin schauen und zu sagen, da sind Gelderpotenziale vorhanden, die wir vielleicht umleiten müssen? Diese Diskussion findet gar nicht statt. Erlebst du das auch so oder siehst du das anders?
Ich erlebe das genauso. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, warum ist das so? Und da muss man wirklich sagen, dass dieses jeder ist sich selbst der Nächste im Gesundheitswesen doch ausgesprochen ausgeprägt ist. Und hier eine Brücke, alleine zum Beispiel von der Zahnärzteschaft hin zu der Situation in den Kliniken, gedanklich zu bauen, ist ja schon fast eine Unmöglichkeit. Warum auch? Da hinten sind Krankenhäuser und mit Krankenhäusern haben wir nichts zu tun. Ich persönlich sehe das ganz anders. Denn im Gesundheitswesen hängt alles miteinander zusammen. Und wir stehen tatsächlich vor einer Zeitenwende, nämlich die, dass die Sektoren, die uns, sage ich mal, über die Jahre hin, Jahrzehnte hinweg nicht nur auskömmlich begleitet haben, sondern auch eine auskömmliche Versorgung gewährleistet haben, in dieser Form so nicht mehr zu finanzieren sind. Wenn dem so ist, dann muss natürlich jeder Systembeteiligte sich fragen, was kann ich dafür tun oder was können wir dafür tun, damit dieses System finanzierbar bleibt? Was ich sehe ist, aber bitte nicht bei mir. Bitte fangt immer bei dem Nächsten an. Nur wir reden hier über Summen, die so groß sind, dass sie eine Eigendynamik haben. Eine Eigendynamik, die häufig die klugen Regelungen verhindert. Und kluge Regelungen, kann man nun sagen, was man will, sind die derzeitigen Gegebenheiten im Krankenhaus wie auch in Teilen im stationären Bereich nicht. Jedenfalls nicht, wenn man an die Verwendung der Mittel und die dadurch erzeugte Gesundheit oder meinetwegen auch Krankheitslinderung betrachtet. Es würde uns mehr als gut anstehen, auch strategisch da drauf zu schauen. Denn wenn man sich die Krankenhausreform genau betrachtet, dann hat Herr Lauterbach die Polikliniken bereits angelegt. Und zwar in seiner Strukturreform. Und dann muss sich natürlich, auch wenn wir als Zahnärzte meinen, so eine Art extraterrestrische Position zu haben, also ganz alleine auf einer Umlaufbahn zu sein, dann müssen wir uns fragen, welche Konsequenzen hat das? Denn es wird Konsequenzen haben für die hausärztliche Versorgung wie auch für die fachärztliche Versorgung in der ambulanten Schiene. Und ob wir zum Beispiel diese nette Situation behalten können, nämlich alleinstehend zu sein, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die Politik sich dabei denkt, aber strategisch muss man es mit bedenken, dass wir plötzlich uns als Facharztschiene irgendwo wiederfinden. Und was bedeutet das? Habe ich im Moment oder bis dato noch nichts wirklich Substanzielles zugehört? Ich denke nur, die Situation, auf die wir zulaufen, vor allem die finanzielle Situation, wird zu einem Bruch im System führen, weil wir vorher nicht in der Lage waren, mit wir meine ich alle, die Weichen in eine sinnhafte Richtung gestellt zu haben.
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahnmedizin und Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn Sie Dental Minds gerne hören, lesen Sie doch mal unsere Quintessence News unter quint.news. Nochmal quint.news.
Also ich entnehme deiner Feststellung, dass wir frisches Denken brauchen in alle Richtungen. Da taucht aber die Frage auf, wie bekommt man denn den eigenen Berufsstand mit ins Boot? Die Beteiligung an den Protestaktionen war 2023 ja sehr unterschiedlich. Scheint ja auch ein Kommunikationsproblem zu sein. Die gebetsmühlenartig vorgetragenen, an die Politik adressierten Forderungen haben ja mit der Realität in den Praxen oft wenig zu tun. Immerhin gibt es jetzt eine Praxisumfrage, deren erste Ergebnisse wohl auf der KZBV-Vertreterversammlung Anfang Juni in Frankfurt Thema sein dürften, wenn unser Podcast online geht. Ein Fortschritt?
Kommunikation, zielgerichtete Kommunikation ist immer ein Fortschritt. Je mehr es als Verband wie auch eben als Körperschaft und damit mittelbare Staatsverwaltung man in der Lage ist, seine Mitglieder, was sind ja letztendlich Zwangsmitglieder, nicht? Seine Mitglieder mitzunehmen in das, was zurzeit passiert und welchen Teil man oder Anteil man daran als Berufsstand hat, dann macht man schon eine Menge richtig. Inwieweit dieses bis dato so wirklich funktioniert hat, weiß ich nicht, denn die Partikularinteressen haben das doch dann gewaltig überlagert. Nun gut, wenn ich sage, weiß ich nicht, dann ist das nicht ganz richtig, denn ich weiß es sehr wohl, es hat zu nichts wirklich geführt, in dem Sinne, den du mit deiner Frage intendiert hast. Insofern war zum Beispiel die KZBV-Kampagne Zähne zeigen eine sinnvolle Geschichte, auch zu lernen, wie weit kann ich mit den Mitgliedern der Organisation tatsächlich arbeiten, in Anführungszeichen. Und andererseits ist die Umfrage jetzt zur KZBV-Vertreterversammlung im Hinblick auf die Arbeitszufriedenheit letztendlich ein Riesenfortschritt. Ja, endlich mal zu fragen, was ist das denn? Wir wissen trotzdem alle schon, was rauskommen wird, aber wir brauchen trotzdem mal belegbare Zahlen. Und deswegen, ja, es ist ein Fortschritt.
Ja, sehe ich ähnlich, weil man hat viel über die Praxen hinweg regiert und versucht zu verordnen, auch Kampagnen zu verordnen, was selten gut funktioniert hat. Jetzt hast du ja schon sehr kritisch aufgemalt und aufgezeigt, wo das Problem liegt, weil wir nicht über diese Sektorengrenzen hinwegdenken und weil wir die großen Umbrüche zwar sehen, aber nicht darauf reagieren, also weder in den Körperschaften, noch in der niedergelassenen Zahnärzteschaft, noch auch bei der schreibenden Zunft, also bei uns. Du hast ja bei einigen Forderungen, die da von der Standespolitik tatsächlich gebetsmühlenartig erhoben werden, schon mal von einem toten Pferd gesprochen, von dem man runter müsse. Die Zahnärzteschaft müsse eben einen Plan B oder gar einen Plan C haben. Was sind denn aus deiner Sicht momentan die wirklich toten Pferde und wo liegen Chancen für alternative Pläne? Was kann denn eine real existierende Standespolitik tatsächlich realistisch erreichen in so einer Situation, wo ein Minister versucht, alles auf einmal zu verändern?
Zugegeben, mit Lauterbach etwas verändern oder unter Lauterbach etwas verändern zu wollen, ich glaube, das ist wirklich fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Aber um auf die toten Pferde zurückzukommen, das sind doch letztendlich nichts anderes als Positionen, die bei der Politik nicht durchsetzbar sind. Und zwar nicht erst heute, sondern seit gestern und vorgestern. Und die dennoch immer wieder in der gleichen Art und Weise intoniert werden. Das ist zum Beispiel die Frage der IMVZ. Da frage ich mich, wie lange will man denn noch nach der Politik rufen, damit sich etwas substanziell verändert? Das Handeln der Politik beweist doch gerade, dass sie nichts verändern wollen. Warum auch, wenn man sich die Gesamtarchitektur seit Ulla Schmidt und Lauterbach, nicht, die dieses Jahr auch ebenfalls verzapft haben, wenn man sich die einfach mal anschaut. Also, was ist die Situation bei den IMVZ seit 2015? In der Zwischenzeit nimmt die Anzahl der Marktteilnehmer und damit auch die Marktmacht der Investoren immer weiter zu, ohne dass man überhaupt etwas im eigenen Sinne erreicht hat. Also, wir tun nichts Wirkliches, außer die immer gleiche Forderung zu stellen. Und die andere Seite klingt ein bisschen martialisch, meine ich nicht so, schafft hier Tatsachen. Aus meiner Sicht muss man doch sehen, dass die IMVZ, so ungern man sie im Markt hat, nun mal da sind. Und man muss sehen, dass man diese Situation gestaltet. Warum sagt man denn nicht, liebe IMVZ-Betreiber, für jedes IMVZ, was ihr in einer gut versorgten, / überversorgten Region stehen habt, müsst ihr eins auch auf dem Lande machen, da wo wir Unterversorgung haben, und zwar harte Unterversorgung haben. All dieses mal nur als Gedanke, der in die Politik zu spielen wäre. Das wäre im Übrigen mal ein positiver Angang und letztendlich nicht immer nur ein negativer. Also die naheliegende Schlussfolgerung ist aus meiner Sicht, dass man die IMVZ versuchen muss, in irgendeiner Art und Weise einzubinden, weil die Politik eben nicht bereit ist, diese nachhaltig in ihrem Wirken im Markt einzugrenzen. Ergo, es hilft dann letztendlich nichts, gebetsmühlenartig immer wieder gleiche Positionen zu wiederholen. Deshalb die toten Pferde und Plan A und Plan B und Plan C sind zweierlei Dinge. Einerseits das, was wir offensichtlich erkannt haben, und andererseits das, was wir uns strategisch und taktisch überlegen. Wenn Plan A nicht geht, brauchen wir einen Plan B, und geht der nicht, brauchen wir einen Plan C. Und das kann man eben nicht tun, wenn man sich ständig blaue Augen geholt hat bei dem Entscheider, also der Politik in dem Fall, sondern indem man mit Vorschlägen auf die Politik zugeht, wie man dieses zu beiderseitigen Vorteil, also dem Vorteil der Politik, bitteschön, ändern kann.
Uwe, eine kurze Nachfrage zu dem Thema. Warum tun sich die Körperschaften in den Fragen der eigenen Veränderungsmöglichkeiten so schwer? Also beispielsweise das Fördern der Niederlassung von jungen Zahnärzten, jungen Zahnärztinnen. Ein Thema, was schon vor mehr als 10 Jahren aktuell war. Hätte man frühzeitig angehen können. Es ist nichts passiert. Das Thema IMVZ, du hast gerade einen Vorschlag unterbreitet, der wird gar nicht diskutiert nach meiner Kenntnis in den Vorständen. Man verkürzt sich darauf zu sagen, wir wollen das Verbot, wir wollen starke einschneidende Maßnahmen des Gesetzgebers, und den eigenen Handlungsspielraum nutzt man nicht. Warum tut man das nicht? Was ist der Grund? Will man wiedergewählt werden?
Das ist eine der Erkenntnisse. Es heißt Standespolitik und Berufspolitik. Und zu glauben, dass dort die Regeln anders werden wie in der, in Anführungszeichen, großen Politik, kann man glauben, aber das ist dann in der Tat ein Fehlglaube. Also die Regeln sind letztendlich die gleichen. Die Motivationen sind ähnlich, nicht direkt vergleichbar, aber letztendlich auch ähnlich. Und die Entscheiderstrukturen sind ebenfalls ähnlich. Wir sprechen immer vom Kamin, in denen, sage ich mal, nicht immer die geeignetsten Politiker an die entscheidenden oder an die notwendigen Stellen kommen, sondern die, die sich besonders gut in ihrer jeweiligen Partei bewegen können, respektive sich diese zunutze machen können. Das ist doch bei uns nicht anders in der Berufs- und Standespolitik. Auch da limitieren wir unseren Handlungshorizont selbst. Und das, obwohl wir Antworten haben, das ist ja das Verblüffende. Wir haben Antworten. Wir sehen die Probleme, wir sehen die Aufgaben, wir haben Antworten, aber wir setzen sie nicht um. Ja, auch hier muss man sagen, es braucht auch die entsprechenden Mehrheiten.
Noch eine kleine Anmerkung dazu. Du hattest den Vorschlag der IMVZ-Betreiber genannt. Ich hatte das Vergnügen, einen IMVZ-Betreiber zu begleiten zu einem Vorstandsgespräch in einer großen KZV. Da wurde seitens des Betreibers der Vorschlag gemacht. Für jedes MVZ in der Stadt errichten wir zwei in der ländlichen Struktur. Das wurde nicht mal angehört. Das war aber vielleicht vor 3-4 Jahren, da ging die Uhr noch ein bisschen anders. Möglicherweise sieht man das heute anders. Aber ich glaube auch, das, was du ansprichst, ist der Punkt, tatsächlich den Handlungsspielraum nutzen, der ja da ist im Rahmen der freien Selbstverwaltung. Das ist etwas Positives. Und jüngst haben ja auch die Kammern und KZV gerade im Osten gezeigt, dass das auch genutzt und auch Nutzen bringen kann für die eigene Kollegenschaft. Und trotzdem scheint das Vertrauen der Zahnärztinnen und Zahnärzte in ihre eigene Standesorganisation ja vielfach gering zu sein. Da wird ganz schnell mies geredet und schlecht gemacht. Warum ist das immer noch so? Ist da Vertrauen verloren gegangen?
Ich fürchte, das beginnt noch viel weiter vorne. Am Anfang des Berufslebens oder meinetwegen auch am Ende der Studienzeit, in einem Zeitraum jedenfalls, wo man sich damit beschäftigt, wie es denn beruflich mit einem weitergehen soll. So traurig es klingt, das ist einfach so. Die meisten Berufsangehörigen haben das System und damit die Aufgabe, wie auch den Handlungshorizont von KZV und Kammer nicht durchdrungen. Die Erwartungshaltungen sind in einer Art und Weise vorhanden, die die jeweiligen Organisationen gar nicht erfüllen können. Es ist nun mal so, dass die Kammern wie auch die KZV mittelbare Staatsgewalt sind. Und da stellt sich sofort die Frage, wem dienen sie? Also wenn ich die Antwort geben soll, ist sie ganz einfach. Natürlich ihren Mitgliedern. Es ist ihre Aufgabe, das Maximum für ihre Mitglieder rauszuholen. Und jetzt kommt's. Und dieses auch zu kommunizieren. Aber es gibt gar keinen Anspruch seitens der Mitglieder, dass dieses auch so getan wird. Warum? Weil die dafür nicht der richtige Ansprechpartner sind. Wenn, müssten wir über Berufsverbände reden. Und da wissen wir alle, je kleiner, je lauter und umso wirkungsloser.
Stichwort gewerbliche Laboratorien, Stichwort Interessenvertretung, Standespolitik auf der Seite. Also wir haben ja Gott sei Dank ein Innungssystem, was in den Ländern auch, wie ich meine, gut funktioniert. Gibt es eine übergeordnete Standespolitik, die man wahrnimmt auf Bundesebene der gewerblichen Laboratorien?
Ich bin da nicht der ganz richtige Ansprechpartner, aber ich nehme sie nicht wahr. Und das, obwohl wir dort, sage ich mal, ein Innungssystem haben. Aber ganz ehrlich, wer nimmt, und ich bin auch Mitglied in einer Industrie- und Handelskammer, wer nimmt denn deren Gestaltungswillen wahr? Die Gestaltungsmacht mag vorhanden sein, der Gestaltungswille nur bedingt. Die Selbsterhaltung des Systems ist enorm stark. Und das ist ganz egal, ob das, wie gesagt, jetzt nur mal auf der Wirtschaftsseite liegt oder eben mehr auf seiner kooperativen Seite liegt. Systeme dieser Art sind auf Selbsterhaltung ausgelegt oder können nur durch Selbsterhalt tatsächlich weiterleben. Also hier formt der Verband das Denken. Vor der Tür ist das Denken immer anders als hinter der Tür. Und leider ist es bisher noch keinem gelungen, selbst in Hamburg nicht, als es mal eine große tatsächliche Revolution gab bei der Industrie- und Handelskammer, dieses über 1 oder 2 Jahre durchzuhalten. Die Rückstellkräfte, die internen, die inneren Rückstellkräfte sind so groß, der Wunsch nach Systemerhalt und auch der Wunsch, eine eine Welt, in der man in Anführungszeichen noch was zu sagen hat oder noch was ist, zu erhalten, ist extrem groß. Ist extrem groß. Selbst dann, wenn nach außen hin gesehen relativ wenig erreicht wird.
Ja, das ist eine fatale Situation. Man hält sich aus der Innensicht immer für größer, als man aus der Außensicht ist. Betrifft uns, glaube ich, alle. Aber das ist ja ein wichtiger Punkt, weil im Kleinen kann ja was verändert werden. Das haben wir ja in den, Karl-Heinz hat schon gesagt, in den KZVen und auch kann man in den neuen Bundesländern gesehen, die vor Ort dann tatsächlich mit Politik ins Handeln kommen können und was verändern können. Aber dafür braucht es Nachwuchs. Und wie überall, ob Ehrenamt oder Hauptamt, es fehlt am Nachwuchs. Der Fachkräftemangel in der Standespolitik ist eklatant. Jetzt bist du seit vielen Jahren in dieser AS-Akademie als Dozent aktiv. Die ist ja mal gegründet worden, um Zahnärztinnen und Zahnärzten das Wissen für die Arbeit in der Standespolitik zu vermitteln. Und einige aus dieser AS-Akademie, die das absolviert haben, sind ja jetzt auch da angekommen in der Standespolitik. Ist das eine Erfolgsgeschichte oder ist das eine Krücke?
Fragst du den Richtigen. Warum bin ich bei der AS-Akademie dabei? Weil ich begeistert bin von der Idee und der Art und Weise, wie hier versucht wird, potenziellem beruflichen, berufspolitischem Nachwuchs eine Basis zu vermitteln, in der auch ein Wirken möglich ist. Das setzt ja schon ein bisschen mehr voraus, als nur zu wissen, dass es Europa gibt, sondern da muss man schon deutlich mehr wissen, wie dieses verschränkt ist, zum Beispiel mit unserem deutschen Gesundheitssystem. Man muss die unterschiedlichsten Player kennen und man muss natürlich auch wissen, wie zum Beispiel Kommunikation funktioniert, wie Medien funktionieren etc. pp. All das, was im Prinzip ein, Anführungszeichen, guter Politiker letztendlich weiß. Er muss nicht alles wissen, aber er muss wissen, in welchem Teich er sich bewegt und was dort zu finden ist in diesem Teich und wie man sich dort verhalten muss. In diesem Sinne finde ich die Idee, die Dr. Weidkamp etwas über 20 Jahren hatte, schon hervorragend. Nämlich einen Pool oder einen berufspolitischen interessierten Nachwuchs heranzuziehen, der in der Lage ist, auch berufs- und standespolitisch zu agieren. Und das nicht erst nach 6 bis 10 oder 5 bis 10 Jahren berufspolitischer Erfahrung, sondern deutlich früher. Also diese Wirksamkeit, diese Latenzzeit, bis jemand politisch wirksam werden kann, deutlich zu verkürzen. Und das leistet die AS-Akademie. Das muss man wirklich so sagen. Ich persönlich finde, dass die AS-Akademie definitiv eine Erfolgsgeschichte ist.
Ja, wunderbar. Das finde ich auch einen hervorragenden Ansatz. Ich empfehle auch den jüngeren und älteren Zahnärzten und Laborinhabern, sich politisch auf dem Laufenden zu halten. Das ist ja nahe schon fast Berufspflicht. Und bei Interesse auch mitzumachen in der Berufspolitik. Also nicht nur zu mäkeln und zu kritisieren, sondern auch tatsächlich sich einzubringen. Es heißt ja auch freie Selbstverwaltung. Und damit das System als solches funktioniert und erhalten bleibt, ist eben auch die Mitarbeit von vielen, insbesondere der jungen Generation, notwendig. Und wir haben ja auch heute von dir gehört, Uwe, dass es neue Ideen braucht, dass es Quergedanken braucht, um im Grunde das System voranzutreiben. Der Informationsvorteil hilft ja auch, Zusammenhänge zu sehen, zu verstehen und sich besser aufzustellen.
Also ich verstehe, um nochmal auf die AS-Akademie zurückzukommen, beziehungsweise jeden, der berufs- und standespolitisch tätig ist, auch immer so als einen Transmissionsriemen in die nähere Kollegenschaft. Die Informationen direkt weitertransportieren kann und sie erläutern kann, sie erklären kann, das davor und das dahinter klarzumachen. Anders wird es nicht funktionieren, eine Zahnärzteschaft tatsächlich auch motivationsfähig zu bekommen. Denn wer das davor und das dahinter von Informationen nicht weiß und mit ihr demzufolge nichts anzufangen weiß, wird auch nicht aktiv werden. Deswegen halte ich das für extrem, wirklich für ganz extrem wichtig, dass wir uns im Hinblick auf die Informationsübermittlung nicht nur medial denken, sondern kollegial denken, dass dieses zwingend dazukommt. Denn jede Information, die wir zum Beispiel auf Bundesebene geben, sieht auf der Landesebene schon wieder anders aus und in regional nochmal anders. Also, wer ist in der Lage, die jeweilige Relevanz rüberzubringen? Und das geht nur mit Transmissionsriemen aus der Berufs- und Standespolitik hinaus bis hinunter in die Region. Je mehr wir dort haben, die dieses können, umso besser. Einer der großen, finde ich, Leistungen, die wir von der EIS-Akademie auch in der Zukunft noch erwarten können.
Ja, das finde ich einen sehr positiven Schlussgedanken, die Selbstwirksamkeit des Berufsstands nochmal herauszustellen, dass man nicht ausgeliefert ist dem, was wir am Anfang beschrieben haben, sondern dass man tatsächlich, auch wenn es schwierig ist, das haben wir ja auch umrissen, noch selbst mitgestalten kann. Und je mehr man von unten mitgestaltet und auch in seinem lokalen Umfeld mitgestaltet, bis hin dann in die Landespolitik, desto mehr Druck kann man ja dann auch aufbauen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der oft vergessen wird. Also sich politisch schlau zu machen und sich nicht zum Spielball von Politik zu machen, ist, glaube ich, ein wichtiger Schluss, den man, glaube ich, aus diesem Gespräch auch ziehen kann, für das ich mich sehr herzlich bedanken möchte an dieser Stelle schon mal. Ich freue mich auf weitere viele Kolumnen und weiteren interessierten Austausch, weil das immer sehr bereichernd ist. Und es ist sehr, sehr wichtig, über den Tellerrand hinauszudenken. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch, lieber Uwe. Das war wirklich für mich sehr inspirierend, deinen Gedanken zu folgen, deinen Erfahrungsschatz anzuzapfen. Das war für mich auch die Fortführung letztendlich unseres gemeinsamen Abends, den ich ja noch in Erinnerung habe. Herzlichen Dank dafür. Und ja, ich denke mal, wir werden im engen Kontakt bleiben.
Ja, ich bedanke mich auch nochmal dafür. Mir hat es Freude gemacht, mir hat es Spaß gemacht, auch wenn manchmal, sag ich mal, die Antwort vielleicht etwas lang geworden ist, mögt ihr und die Hörer es mir verzeihen.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Dr. Uwe Axel Richter zur gesundheitspolitischen Gemengelage und zur Rolle der Standespolitik und der Zahnärzteschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl auch abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@quintessenz.de.
Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie eine gute Zeit.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.